Vielen Dank. Beste Grüße aus Kempen, hier ist DL5EJ. Willkommen beim UKW-Wetter und frohe Ostern. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Weihnachten und Ostern? Ja, jetzt denken Sie, was will er denn jetzt? Jetzt will er uns verarschen hier. Nein, das ist eine ganz berechtigte Frage. Ich möchte nämlich hier jetzt keinen biblischen Vortrag halten, aber was ist denn mit den Terminen für die beiden Feste? Darum geht's jetzt. Da gibt es die sogenannte Osterparadoxie. Von der Weihnachtsparadoxie hat man noch nie was gehört. Die gibt's auch nicht. Denn, klar, Weihnachten fällt immer auf den 25. Dezember. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das Datum ist fest, unverrückbar. Doch der Termin für Ostern, ja, der ist äußerst beweglich und kann zwischen dem, jetzt hören Sie zu, er kann zwischen dem 22. März und dem 25. April liegen. Ja, doch, doch. In diesem Jahr sind wir mit dem 1. April recht früh dran. Das ist immerhin eine Beweglichkeit von 35 Tagen für das Osterfest. Übrigens, der durchschnittliche Ostertermin pro Jahrhundert, der fällt auf den 5. April. Wer bestimmt denn nun eigentlich die Beweglichkeit des Ostertermins? Ja, das kann doch wohl nur die Kirche sein, oder? Nee, weit gefehlt. Und jetzt muss ich erneut wieder auf unseren Erdtrabant, den Mond, zu sprechen kommen. Er ist mal wieder der Hauptakteur bei der ganzen Sache, dazu benötigt er jedoch die Mithilfe der Sonne. Dann hat sich natürlich die Kirche auch noch gemeldet und mischt mit. Die Grundregel ist jedoch recht einfach. Ich sag sie nochmal. Ostern fällt immer auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Ich sag's nochmal, Ostern fällt immer auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Ja, und nun kommt's natürlich ganz darauf an, wann der Frühling beginnt. Der astronomische Frühling natürlich wohlgemerkt, nicht der meteorologische. Am vorigen Sonntag habe ich das ja genau erklärt. Es ist der 21. März. Nun gut. Aber mit dem 21. März haben wir jetzt sofort wieder ein Problem. Der Frühlingsanfang, wenn die Sonne also den Himmelsäquator überschreitet, der zieht sich ja nicht über einen ganzen Tag, also 24 Stunden hin, sondern findet zu einer ganz bestimmten Uhrzeit sekundengenau statt. Auch die Vollmondphasen werden sekundengenau für einen bestimmten Tag berechnet. Der Frühlingstermin kann ganz beachtlich schwanken, das wissen die meisten gar nicht. Allein ein Schaltjahr fügt mal eben 24 Stunden hinzu und jetzt kommt's. Was die meisten Menschen überhaupt nicht wissen, der Frühlingsbeginn, der kann zwischen dem 19. März um 9 Uhr und dem 21. März um 21 Uhr schwanken. Im Extremfall kann er sogar mal auf den 23. März fallen. Nun, so weit, so gut. Aber wer bestimmt nun eigentlich diesen variablen Frühlingspunkt? Denn es handelt sich tatsächlich um einen bestimmten Tag und einen Zeitpunkt von Stunden, Minuten und Sekunden. Diesen Zeitpunkt bestimmt natürlich, wie könnte es anderes sein, die Sonne. In jenem Moment überschreitet sie den Himmelsäquator. Das ist die in den Weltraum projizierte Erdäquatorlinie. Dann ist Tag und Nacht gleiche. Habe ich alles beim letzten Mal erklärt und jetzt kommt die Kirche mit ins Spiel, natürlich. Dem Papst Gregor dem 13. war damals, ich glaube im 16. Jahrhundert, das alles zu kompliziert, als er den nach ihm benannten gregorianischen Kalender einführte. Sie erinnern sich, er strich damals einfach 10 Tage aus dem Kalender, weil der Kalender aus dem Ruder gelaufen war, der war zu ungenau. Papst Gregor wollte klare Verhältnisse und bestimmte als Frühlingsbeginn den 21. März 0 Uhr. Hat er einfach bestimmt, auch wenn das mit den Ereignissen am Himmel nicht übereinstimmt. Punktum. Jetzt hatte man einen feststehenden Termin für den Beginn der wonnevollen Jahreszeit. Die Kirche macht's. Der erste Vollmond nach dem 21. März 0 Uhr war also jetzt maßgebend für Ostern am darauffolgenden Sonntag. Und so macht man's bis heute. Dennoch hat die Sache bisweilen eine Schwachstelle. Und diese kann manchmal zu einer sogenannten Osterparadoxie führen, wie zum Beispiel im Jahre 2000. Damals, im Jahr 2000, fiel der kalendarische Frühlingsbeginn auf den 20. März. Am gleichen Tag war auch Vollmond. Es war aber noch nicht der 21. März 0 Uhr, laut oder nach Papst Gregor dem 13. Als dieser Termin erreicht war, war der Vollmond bereits ein paar Stunden alt und konnte nicht mehr zur Bestimmung des Ostertermins herangezogen werden. Jetzt musste man auf den nächsten Vollmond nach dem 21. März warten, also bis zum 18. April. Und der darauffolgende Sonntag, der 23. April, war erst Ostern. Bei einem Vollmond, der abnimmt, muss man etwa 28 Tage auf den nächsten Vollmond warten. So hatten wir im Jahr 2000 einen der spätesten Ostertermine, die es überhaupt geben kann. Wäre nicht der Frühlingsbeginn im Jahre 1582 durch Papst Gregor willkürlich auf den Mittelwert 21. März 0 Uhr festgelegt worden, dann hätten wir 2000 einen der frühesten Termine für Ostern bekommen, nämlich den 26. März, eben eine Woche nach Vollmond und dem tatsächlichen Frühlingsbeginn am 20. März. Der damalige Ostertermin im Jahre 2000 entsprach also nicht den wirklichen astronomischen Ereignissen. Deshalb sprechen wir in einem solchen Fall, ich sagte es schon, von einer Osterparadoxie. Verantwortlich dafür ist also Papst Gregor der 13. Wenige Stunden, Minuten oder sogar nur ein paar Sekunden entscheiden astronomisch darüber, wann der Frühlingspunkt von der Sonne überschritten wird. Und das ist nie um 0 Uhr am 21. März. Auch wenn Papst Gregor das gerne hätte oder gehabt hätte. Der Papst Gregor hat hier also die wahren astronomischen Daten einfach ignoriert. Und zwar der Einfachheit halber. Na klar. So, jetzt wiederhole ich nochmal, damit ich es auch nochmal gesagt habe. Folgendes: Um den Ostertermin gruppieren sich die anderen beweglichen Feste, Sie wissen das, 7 Wochen vorher der Fastnachtssonntag, 7 Wochen danach Pfingsten, 10 Tage vor Pfingsten Christi Himmelfahrt, 10 Tage nach Pfingsten Fronleichnam. Das ist die totale Abhängigkeit dieser Tage von Ostern. Und hat das bisher Gesagte auch etwas mit dem Wetter zu tun? Oder? Thema verfehlt? Nein, bei weitem nicht. In dem Zeitraum von 35 Tagen, in dem Ostern, wie ich dargelegt habe, stattfinden kann, können Witterung und Pflanzenwachstum natürlich sehr unterschiedlich sein. Zu Ostern können zum Beispiel erst Erlen und Weiden blühen, dann aber auch bereits die Kirschbäume. Die Tageshöchsttemperaturen steigen in diesem Zeitraum durchschnittlich von 10 auf 15 Grad an. Das sind gewaltige Werte. Auch die Zahl der Sonnenscheinstunden nimmt im Durchschnitt zu. Man kann somit nicht von einem statistischen Osterwetter sprechen. Nee, das geht nicht. Rodelpartien sind ebenso möglich wie Sonnenbäder auf der Terrasse. Aber nicht nur deshalb, weil der Zeitraum für den Ostertermin so groß ist, sondern vor allem auch, weil der April als Wettermonat eine recht launenhafte Witterung aufweist. Das wissen wir ja alle. Er hält sich wenig an charakteristische Wetterlagen zu bestimmten Terminen, wie wir das zum Beispiel vom Altweibersommer oder von der Schafskälte her kennen. Stichwort, Sie kennen es, Aprilwetter. April. So, das war's mal wieder aus Kempen. Schöne Ostertage und eine angenehme Woche von Klaus Dehl, 5EJ. Und ich schließe heute mit einem Ausspruch aus der Schweiz. Wenn ein Mensch in seinem Leben 3 wettermäßig schöne Aprilmonate erlebt hat, wird es Zeit für ihn zu sterben. Ich sag's einfach mal kürzer. Schlechtes Aprilwetter erhöht die Lebenserwartung. Tschüss.